Ja, nochmal ganz herzlich willkommen für diesen Gottesdienst, auch für alle, die jetzt zugucken im Internet oder später zugucken werden. Wir wären ja eigentlich in unserer Reihe über den Römerbrief vom Apostel Paulus jetzt bei Kapitel 9 dran. Aber darauf hat sich Thomas Garbe aus Krefeld schon besonders vorbereitet und der wird nächsten Sonntag hier sein und predigen und deswegen werden wir heute mal eine Pause vom Römerbrief machen und was ganz anderes predigen. Mal so ein Kurzurlaub vom Römerbrief. Und stellt euch mal vor, wir würden hier in diesem Gottesdienst, wenn ihr reinkommt, Eintritt verlangen. So was, so ein Konzert kostet ja auch Geld. Oder wenn man irgendwo in einer Kabarettveranstaltung ist, ja, kostet alles Geld. Komische Vorstellung, oder? Weil man sagt doch eigentlich, Augenblick mal, das Evangelium von Jesus Christus, das muss doch kostenlos sein. Das darf doch nicht Eintritt kosten. Jeder muss doch kostenlos Zugang haben dazu. Ja, aber wir haben ja trotzdem Ausgaben. Vielleicht sollten wir dann also so einen Mitgliedsbeitrag nehmen, so einen monatlichen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oder vielleicht sollten wir uns entscheiden, als Freikirche auch Kirchensteuern zu nehmen, damit wir irgendwie so eine gute Grundlage haben. Wir haben uns entschieden, das nicht zu tun. Wir wollen keine Kirchensteuer nehmen, keinen Eintritt nehmen, keine Mitgliederbeiträge einsammeln. Das wollen wir alles nicht tun. Aber wie können wir uns denn dann als Gemeinde oder als Freikirche finanzieren? Also auch langfristig. Wie kann das denn gut gehen? Was soll man denn da tun? Sagt die Bibel was dazu? Und die nächste Frage, ist das überhaupt ein Thema für eine Predigt? In Deutschland gibt es so ein Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Und einige ergänzen das noch, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. So, das ist ein bisschen so ein sehr eingebildeter Spruch. Und manche von euch haben vielleicht auch jetzt so ein Bild vor Augen, gerade wenn es um Geld, über Geld reden und Freikirchen geht, dann haben die so einen charismatischen Redner vor Augen, der also sehr wortgewandt den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und irgendwelche arglosen Gläubigen eigentlich übers Ohr haut und sich selber dabei maßlos bereichert. Und das gibt's alles. Vielleicht habt ihr es selber schon erlebt, vielleicht habt ihr es im Internet gesehen. Das ist alles möglich, es wird alles getan. Und ja, manche Pastoren sprechen sehr, sehr viel über Geld, versprechen einem sozusagen den Himmel auf Erden. Und letztendlich wollen sie selber nur im großen Reichtum leben. Das ist eine große Bewegung weltweit, die das so sieht. Aber am meisten profitieren dann die Redner und Pastoren davon. Das ist also durchaus kritisch zu hinterfragen. Also sollte man doch lieber nicht über Geld sprechen, weil das ein schlechtes Licht auf die Gemeinde wirft, oder? Wenn man mal in die Bibel schaut, sind 16 der 38 Gleichnisse von Jesus, die handeln in irgendeiner Weise über den Umgang mit irdischen Gütern. Eine ganze Menge eigentlich. Und Jesus spricht mehr über Verwaltung von Gütern, als er über Himmel und Hölle spricht. Es gibt 2000 Verweise in der Bibel auf Reichtum und Besitz. Das ist doppelt so viel, wie es Verweise auf Glauben und Gebet gibt. Das ist schon komisch, oder? Man würde jetzt denken, also die eigentlichen Themen, Glaube, Gebet, Himmel, Hölle, das sind die großen Themen. Aber Jesus und die Bibel sprechen sehr viel über Geld, über Besitz, über Reichtümer auch, über irdischen Besitz und auch die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und wenn die Bibel so viel davon spricht, dann sollte auch darüber gepredigt werden. Und ich kann euch sagen, ich kann euch heute in dieser einen Predigt überhaupt gar nicht alles sagen oder jeden Aspekt sagen, den die Bibel zu diesem Thema hat. Ich mache eine kurze Auswahl. Und ich habe das Thema genannt vom Segen des Gebens, ja, zum Umgang mit Gottes Reichtum. Denn das ist so meine Grundeinstellung, das haben wir heute auch schon in der Moderation gehört. Es liegt ein Segen darauf. Auf dem Geben. Das ist so ein grundsätzliches Prinzip und das möchte ich heute ein bisschen näher erläutern. Es gibt so zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen zu diesem Thema. Die eine Sichtweise sagt, alles gehört mir, aber ich gebe Gott etwas davon ab. Die andere Sichtweise ist, alles gehört Gott, aber ich darf auch etwas für mich persönlich behalten. Es gibt einen Psalm von David, da heißt es: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Meine These heute ist: Alles kommt von Gott. Geld, Reichtum, Macht, Besitz, was ihr auch immer vorstellen könnt, das kommt vom Herrn. Es gibt so einen Satz: Der Umgang mit Geld verdirbt den Charakter, oder Geld verdirbt den Charakter. Aber ich möchte sagen, nein, der Umgang mit Geld verdirbt nicht den Charakter, er offenbart ihn. Wer mit Geld umgeht, oder wie jemand mit Geld umgeht, zeigt seinen Charakter, den er schon hat. Es wird am Umgang mit Geld sehr, sehr deutlich. Weltweit sind Firmen sehr daran interessiert, zu wissen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Denn die sammeln alle Daten, die möglich sind. Ja, die wollen gucken, auch wenn ihr Payback-Punkte sammelt und so. Das sind ja alles Informationen, die jetzt Firmen haben. Wofür gebt ihr euer Geld aus? Und für die Wirtschaft ist das hochinteressant, weil daraus nämlich Rückschlüsse zu machen sind, wer ihr seid, was ihr für Bedürfnisse habt, auch was ihr für Schwächen habt. Ja, es habt da schon alle möglichen Sachen darüber gehört, dass manche Organisationen schon früher wussten, wer schwanger ist oder wer irgendein Alkoholproblem hat, einfach aufgrund des Kaufverhaltens konnte man das herausfinden. Und diese Daten, die sind sehr, sehr teuer und die werden weltweit im Internet oder überhaupt weltweit gehandelt, weil Firmen die haben wollen. Die wollen diese Daten haben, die wollen wissen, wie gehen die Menschen mit dem Geld um. Die Wirtschaft interessiert sich dafür, denn wie du mit Geld umgehst, das verrät viel über unser geistliches Leben auch und über unsere Beziehung zu Gott. Wenn ich glaube, dass alles von Gott kommt, alles, dann lässt das einen Rückschluss zu. Wir besitzen nichts, ist ja nicht meins, kommt ja alles von Gott. Und wenn ich nichts besitze, kann ich auch nichts verlieren. Also eigentlich ist jemand, der als Christ unterwegs ist und mit dieser Einstellung unterwegs ist, alles ist von Gott geschenkt. Es gehört mir eigentlich nicht, dann kann ich es auch nicht verlieren. Und wenn ich es verliere, muss ich nicht trauern, denn es hat mir gar nicht gehört. Gott hat es mir verliehen. Es hat mal jemand, ich weiß den genauen Zusammenhang nicht mehr, er hat es im Zusammenhang gesagt, mit einer großen Angst davor, dass er seine Kinder zu verlieren. Und hat jemand mal gesagt, die Kinder gehören dir nicht. Die sind dir auch nur von Gott verliehen. Auch unsere Fähigkeiten, Geld zu verdienen. Wir denken immer, das haben wir uns erarbeitet. Aber die Fähigkeit, das zu können, die Möglichkeit, dass du einen Job hast, wo du überhaupt Geld verdienen kannst, die Begabung, dass du kreativ bist, dass du dich irgendwie austoben kannst und Dinge entwickeln kannst, machen kannst, schaffen kannst, all das kommt ja auch von Gott. Und deswegen behaupte ich einfach mal, wer wirklich an Gott glaubt und sagt, alles kommt von dir. Wir haben auch so ein Lied, wo wir das singen. Alles kommt von dir. Der braucht gar keine Angst haben, etwas zu verlieren. In einem Gleichnis macht Jesus deutlich, dass wir Verwalter sind von allem, was Gott uns anvertraut hat. Nicht nur Geld, Macht auch, Einfluss, Klugheit, auch unsere Ressourcen, ein Auto. Ja, mit dem Auto kann man zusehen, dass man selber, dass es einem selber gut geht, oder ich kann das Auto einsetzen, um Menschen zu fahren, die kein Auto haben. Ja, manchmal dann am Anfang war ich bei manchen Veranstaltungen immer so ein bisschen genervt, wenn ich irgendwelche Leute nach Hause fahren sollte, und das lag gar nicht auf meinem Weg, weil das war ein großer Umweg, das kostet Benzingeld und so. Aber irgendwann habe ich mal meine Einstellung verändert und gesagt, ich habe diese Ressource Auto von Gott bekommen. Oder ich kann sie einsetzen, um anderen Menschen zu helfen. Das ist ein Geschenk von Gott. Und Gott prüft mich auch. Wie gehst du mit den Sachen um, die ich dir geschenkt habe? Wir sollen die Dinge nicht nur besitzen, sondern wir sollen sie verwalten. Wir sollen sie gut und in seinem Sinn verwalten. Und dabei werden wir mit Sicherheit Fehler machen. Wir sind halt Menschen. Aber der größte Fehler wäre, den Kopf in den Sand zu stecken und mit dem, was Gott uns anvertraut hat, nichts zu tun. Ich hatte mal einen Musiklehrer. Und nachdem ich längere Zeit so ein bisschen das Klavierspielen habe schleifen lassen, habe ich wieder ernsthaft angefangen zu spielen, also auch klassisch Klavier zu spielen. Und da ging es um Vorspielen in der Schule beim Lehrer. Und darauf sagte der Musiklehrer zu mir, es ist eine Sünde, so ein Talent brach liegen zu lassen. Und das ist genau in diesem Sinne. Gott möchte, dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, egal was es ist, dass wir damit arbeiten, dass wir damit gut umgehen, es verwalten in seinem Sinne. Und deswegen meine erste Frage heute in diesem Gottesdienst: Wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat? Mein zweiter Gedanke heute ist, der Umgang mit Geld ist ein Indikator für die Erlösung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich will es erklären. Das Beispiel ist Zachäus. Zachäus kennt ihr vielleicht. Zachäus war ein Jude und er war Zöllner. Das heißt, er hat sich in den Dienst der Römer gestellt und hat für die Römer Steuern bzw. Zoll eingetrieben. Sie saßen da meistens so am Stadttor und jeder, der rein wollte, raus wollte und Waren verkaufen wollte, der musste Zoll zahlen. Aber Zachäus hat das getan, was viele Zöllner gemacht haben. Er hat zu viel Geld verlangt. Er hat die Leute alle über den Tisch gezogen. Er hat sich selber bereichert, so wie er es eigentlich nicht sollte. Aber die Römer haben weggeguckt, denen war das egal. Hauptsache, sie kriegen ihren Teil. Und die Menschen hatten keine Chance gegen ihn, weil wenn sie nicht bezahlt haben, kamen sie nicht rein, konnten ihre Waren nicht verkaufen. Und da das in allen Städten irgendwie mehr oder weniger so war, musste man halt wohl oder übel da durch. Zachäus war ein Betrüger. Jemand, der sich unrechtmäßig bereichert hat und massiv andere Menschen übervorteilt hat. Und dann begegnet Zachäus Jesus. Also Jesus lädt sich quasi zum Essen selbst bei ihm ein. Er sagt: Zachäus, heute esse ich bei dir. Und Zachäus: Ja, komm her. Und diese Begegnung mit Jesus löst etwas aus. Interessanterweise hat das mit Geld zu tun. Nachdem Zachäus Jesus begegnet ist, nachdem sie zusammen gegessen haben, Gemeinschaft gehabt haben, sagt Zachäus, ohne dass es irgendeinen Anlass gäbe, ohne dass Jesus irgendwas gesagt hat, sagt er: Herr, wenn ich Menschen irgendetwas weggenommen habe, werde ich es ihnen vierfach zurückgeben. Vierfach. Und die Hälfte von dem, was ich besitze, werde ich den Armen geben. Wie kommt es, also dass er das zurückgibt, was er Menschen zu viel gegeben hat, ist ja klar. Dass er es auch mit Zinsen zurückgibt, okay, vierfach ist schon ganz schön heftig. Aber wie kommt er dann auch auf die Idee, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben? Ihr merkt, die Begegnung mit Jesus hat seine Einstellung zum Geld, seinen Umgang mit Geld kolossal verändert. Denn Geld war ein Thema in seinem Leben. Geld war ein Problem in seinem Leben. Und in der Begegnung mit Jesus hat sich das verändert. Er war vorher ein untreuer Verwalter. Und jetzt gibt er das ab. Es geht bei dem Ganzen, oder er hat nicht die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie kann es mir gut gehen? Wie kann ich mein Schärflein ins Trockene bringen? Wie kann ich meine Rente sichern? Ja, Hauptsache mir geht's gut. Er fing plötzlich an andere zu denken. Plötzlich ging der Blick von ihm selber weg zu anderen Menschen. Und er dachte sofort darüber nach, und das ist eine gute, interessante Einstellung, deswegen sage ich, es ist ein Indikator für die Erlösung. Sein Gedanke war: Wie kann ich mit meinem Geld Gutes bewirken, sodass Gott sich darüber freut? Das war seine innere Einstellung, die jetzt sich komplett verändert hatte zu dem, was vorher war. Jesus hatte auch eine andere Begegnung mit einem reichen, jungen Mann. Die Bibel nennt das den reichen Jüngling. Der Begriff Jüngling ist heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen. Der war auch sehr reich, bei dem war auch Thema ein Geld, war Geld ein Thema, so. Oder beziehungsweise die Geldliebe war ein Thema, er liebte Geld. Und Jesus hat das erkannt. Dieser Mann kommt zu ihm und sagt: Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus legt sofort den Finger auf den Punkt und sagt: Okay, verkauf alles, was du hast, und dann kannst du mir nachfolgen. Und das heißt, dass dieser Mann traurig wegging. Er hat nicht alles verkauft, was er hatte. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir oder dass alle Menschen auch alles verkaufen müssen, was sie haben, wenn sie Jesus nachfolgen wollen. Das ist nicht der Punkt gewesen hier. Aber Geldliebe, wie wir hier sehen, ist eine unüberwindbare Hürde für die Erlösung, weil das Verlangen nach Reichtum größer ist als das Verlangen nach Vergebung und nach dem Himmel. Mir ist das Geld wichtiger. Ich möchte lieber mein Geld behalten, als dass ich Jesus nachfolge. Wenn ich mich entscheiden müsste, entscheide ich mich für meine Sicherheit, für mein Reichtum, für mein Geld. Matthäus 6, 19 bis 21 sagt dazu: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist der entscheidende Punkt. Da, wo dein Reichtum ist, wird auch dein Herz sein. Es geht darum, was ist mir wichtig. Es geht nicht darum, wie viel Geld ich habe. Es geht nicht darum, was ich besitze. Werde ich später noch was dazu sagen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorgeht oder hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Es ist kein Problem, Geld zu haben. Aber wenn wir auf Geld vertrauen, dann ist das ein Problem. Denn Geld und Reichtum sind eine falsche Sicherheit. Wenn wir darauf bauen, wenn wir unser Leben aufbauen, wenn wir unsere Sicherheit darin sehen, in allem, was wir haben, für die Zukunft und für jetzt, dann haben wir ein großes Problem. Es geht also nicht um Armut oder um Reichtum, sondern es geht um unsere Liebe. Was ist uns wichtig? Aber das betrifft eben nicht nur reiche Menschen, sondern auch Arme. Denn manche Arme haben eine größere Geldliebe, sie kommen nur nicht dran. Aber sie denken den ganzen Tag darüber nach, wie sie rankommen können. Also man kann diese Geldliebe oder diese Habgier, das ist eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, die ist völlig unabhängig davon, wie viel ich wirklich habe. Aber die Geldgier, diese Liebe zum Geld, ist ein Problem, wenn man Jesus nachfolgen will. Ein kurzes Beispiel, wo manche Menschen so eine falsche Vorstellung von Jesus selber haben. Viele denken, Jesus war ein sehr armer Mann und er ging so durch die Welt und hat von Almosen gelebt. Das kommt vielleicht so ein bisschen daher, dass er eben so ein Wanderprediger war. Das war aber damals nichts Besonderes. Die hatten auch eine Kasse, die Jünger. Judas Ischariot war übrigens der Verwalter dieser Kasse. Und es gibt ein paar Hinweise, dass diese Kasse ganz gut gefüllt war. Manche denken, ja, aber bei der Geburt von Jesus, das war doch da in dem Stall oder war so ärmlich und nachher bei dem Opfer im Tempel, da haben sie nur 2 Tauben geopfert und das ist das Opfer eines armen Menschen. Na gut, am Anfang kann das sein, aber im Prinzip ist Jesus in eine Mittelklassefamilie hineingeboren worden. Sein Vater war Zimmermann, die hatten ein Unternehmen in Nazareth. Und diese Handwerker, das lief eigentlich ganz gut. Das waren keine armen Menschen. Das waren jetzt auch nicht unermesslich reiche Menschen. Aber es war ein guter Betrieb. Und so ein Zimmermann, der hat jetzt nicht nur mit Holz gearbeitet, die haben Häuser gebaut. Ja, und Nazareth, das war auch eine gute strategische Stelle. Da liefen Handelsrouten durch, da haben sich Menschen niedergelassen. Also man kann davon ausgehen, dass der Betrieb ganz gut lief. Und Jesus war der älteste Sohn. Das heißt, er hat eigentlich dann den Betrieb übernommen. Er fing ja erst mit 30 Jahren an, als Messias oder als Prediger durch das Land zu ziehen. Bis dahin war er in seinem Betrieb, seines Vaters. Sein Vater ist wohl dann irgendwann gestorben, dann hat er ihn übernommen. Also ganz arm war er wohl doch nicht. Er war so in der Mittelklasse, so vielleicht wie viele Menschen bei uns auch. Und wenn wir uns jetzt Gott selber mal anschauen, und Jesus ist ja auch Gott, nicht als er hier auf der Erde war, sondern im Himmel, als Gott diese Welt geschaffen hat, wenn wir uns darüber mal kurz das so vor Augen führen, wie diese Welt ist. Die ist eigentlich unglaublich, oder? Manchmal sieht man Dokumentationen. Die Natur ist dermaßen verschwenderisch an Schönheit. Wenn so mitten in der Wüste, wenn dann der Regen kommt, gab früher mal so einen alten Film, die Wüste lebt, ja, dann fällt da der Regen und alles fängt an zu blühen. Das ist unglaublich, wie verschwenderisch das ist. Die Samen, die Früchte, da fällt so viel auf den Boden und vergammelt und wird auch nichts draus, aber es gibt genug davon. Die Schöpfung ist genial gemacht. Und ich finde, es ist ein Bild von Gott. Gott hat den ganzen Reichtum und er gibt und er schenkt. Manchmal, je älter ich werde, umso erstaunter bin ich darüber, wie manchmal der Himmel aussieht, wenn die Sonne untergeht. Was für Farben diese untergehende Sonne an den Himmel malt. So völlig skurril. Wenn das ein Maler malen würde, würde man denken, was für ein Kitsch. Aber das ist echt, das ist Natur. So macht Gott das. Der malt in einer unglaublichen Fantasie Farben an den Himmel. Und das zeigt so ein bisschen darüber, wie Gott ist. Gott gibt gerne, er gibt reichlich, verschwenderisch. Und wir dürfen seine Natur genießen. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. Oh, heute habe ich wieder genug zu essen. Oh, ich habe ein ganz leckeres Steak heute. Oder ich darf Auto fahren. Oder ich habe ein Haus. Oder was auch immer. Viele Christen haben immer so ein latentes schlechtes Gewissen, weil sie denken, eigentlich müsste ich in Armut leben, weil es ja so viele arme Menschen gibt. Und mit welchem Recht bin ich jetzt reich? Das ist nicht richtig. Gott hat allen Reichtum. Und wenn er ihn uns schenkt, wenn er ihn uns anvertraut, dürfen wir das auch genießen. Das Problem ist, wenn wir das Maß verlieren, wenn wir alles nur noch auf uns beziehen, wenn wir nicht sammeln, sondern raffen, wenn wir haben wollen, weil wir unsere Sicherheit auf das setzen, was wir haben, wenn wir unser Vertrauen auf irdischen Reichtum setzen, statt auf Gott, dann ist es ein Problem. Wenn wir es nur noch ausnutzen, um erbarmungslos zu konsumieren oder um zu protzen. Früher gab es so eine Werbung. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, alle Statussymbole. Vielleicht gibt es heute andere Statussymbole. Irgendwas gibt es immer. Ja, das beste Handy oder die coolen Hosen früher in der Schule. Oder irgendwelche, lange Zeit hieß es dann, die und die Schuhe muss man anziehen. Dann ist man cool. Ja, also was es alles so für Statussymbole gibt. Wenn mir das alles so wichtig ist, dann habe ich ein Problem mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Es gibt einen Umgang mit Geld, der Gott ehrt. Wir können mit Geld Gott Ehre geben. Und zunächst einmal, indem wir gute Arbeit leisten. Indem wir gut arbeiten. So als ob wir nicht bei irgendeinem Chef angestellt werden, sondern als wenn wir bei Gott selber angestellt sind. Als wenn wir, also unsere Arbeit, die wir tun, egal ob wir Regale einräumen oder irgendwas berechnen oder keine Ahnung was, egal was wir machen, wir tun das so gut wie möglich, so als wenn wir es für Gott selber tun. Dadurch ehren wir Gott. Und wenn wir dadurch, dass wir fleißig sind und unseren Job gut machen, auch gutes Geld verdienen und zu Reichtum kommen, ist das eine Ehre für Gott. Kolosser 3, 23 und 24, da schreibt Paulus, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Wir dienen ihm auch, wenn wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir haben. Wenn wir mit dem, was wir haben, gut wirtschaften können. Jesus sagt mal, wir sollen Kosten überschlagen. Das heißt sowohl die Kosten der Nachfolge, aber auch die Kosten von dem, was wir haben. Wir können nicht Geld ausgeben, was nicht da ist. Ja, es gibt so ein paar Dinge. Heutzutage, wenn man ein Haus kauft, dann macht man das so. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sind hoffnungslos verschuldet. Und die Wirtschaft baut darauf. Die wollen, dass wir uns verschulden. Aber das, sagt die Bibel, sollen wir nicht tun. Das heißt nicht, dass man jetzt gar keine Schulden machen darf. Ich habe auch eine Hypothek auf meinem Haus. Ich kann aber absehen, wann die abgezahlt ist und ich kann das bezahlen. Aber manche Menschen leben weit über ihre Verhältnisse. Das ist nicht gut. Damit geben wir Gott keine Ehre. Und wir ehren Gott sogar, das mag jetzt manche erstaunen, wenn wir Geld sparen. Denken wir, Geld darf man nicht sparen. Das ist ja totes Kapital. Geld muss immer raus, das muss arbeiten oder was. Egal wie ihr spart. Aber auch sparen, auch für die Zukunft sparen, sich darum kümmern, ist nicht verkehrt. Das ist keine Sünde. Sprüche 21, 20, da heißt es, wertvolle Schätze und duftendes Öl sind in der Wohnung des Weisen. Doch ein Dummer vergeudet sie schnell. Also auch das ist okay. Wir müssen uns um manche Dinge kümmern und vorsorgen. Das dürfen wir als Christen. Wir dürfen viel Geld verdienen, wir dürfen Vorsorge haben. Aber unsere Sicherheit liegt da nicht drin. Unsere Sicherheit bauen wir auf was ganz anderes. Unsere Sicherheit sind nicht unsere Rücklagen, die wir haben für die Rente. Das ist nicht der Punkt. Unsere Sicherheit ist allein in Jesus Christus. Und das müssen wir verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Denn unsere Motivation hat eine Menge damit zu tun. Ich sage ja schon die ganze Zeit, der Umgang mit Geld verrät sehr viel über meine innere Einstellung, meine Motivation oder meine Beziehung, mein Verhältnis zu Gott und wie ich glaube. Ich habe mal ein paar biblische Ratschläge von euch zum Thema Geld zusammengefasst. Apostelgeschichte 20, 35. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Das heißt, wer einen guten Job macht und viel Geld verdient, kann auch viel Geld geben und anderen Menschen helfen. Denkt immer an die Worte, die Jesus der Herr selbst gesagt hat: Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. 2. Korinther 9, Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder von euch soll sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also an diesen Stellen fordert uns die Bibel auf, dass wir freiwillig, gerne und großzügig geben sollen. Denn großzügiges Geben bedeutet, ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott, wenn ich gegeben habe, dass ich am Ende nicht dumm dastehen werde. Dass ich nicht zu wenig haben werde. Ich vertraue ihm, dass er mein Versorger ist. Er wird mich versorgen, wenn ich diese Einstellung habe. Wie kann ich mit meinem Geld Gutes tun? Wie kann mein Geld dazu beitragen, dass es der Gemeinde gut geht? Wie kann ich mit meinem Geld anderen Menschen in Not helfen? Und da gibt es gleich ein Beispiel dazu, nämlich die Jerusalemer Gemeinde, die in eine große Hungersnot geraten ist, beziehungsweise eine große finanzielle Not geraten ist und die brauchten Hilfe. Dazwischen will ich aber noch mal ein kurzes Missverständnis vielleicht einfügen, was viele von euch haben zum Thema der Zehnte. Der Zehnte, das ist ein Begriff, der geht so reihum, auch durch die Freikirchen, wird auch viel gepredigt. Ja, wir müssen 10% von allem geben, was wir haben. Das ist so das heutige Maß. Ich möchte noch mal ein paar Dinge zu sagen, wo das eigentlich herkommt. Bevor es das Gesetz, die Tora, also diese Bücher Mose gab es in dem Sinne keine Regel, aber es war ein allgemein bekanntes Prinzip, in allen Religionen so einen Zehnten zu geben. Das war also nichts Spezifisches, was jetzt mit Gott Jahwe zu tun hatte. Das kannte man überall, in allen möglichen Kulten. Es wird aber nirgends in der Bibel erwähnt, dass irgendwelche Patriarchen oder Menschen das regelmäßig getan hätten oder es tun sollten. Aber es war so ein Prinzip, was in der damaligen Kultur und Religion, in den Religionen bekannt war. Dann kam das Gesetz, die Tora. So, und da gab es jetzt den ersten Zehnten. Jetzt wundert ihr euch schon. Es gab nämlich mehrere. Der erste Zehnte, das waren also die Abgaben, 10% Abgaben für die Leviten. Die Leviten waren ein Stamm von der Israeliten, der Juden, die kein eigenes Land hatten, kein eigenes Territorium. Ja, alle Stämme in Israel hatten so ein Land, das war dann, waren die verschiedenen Stämme, die man dann so kennt. Später wurde das Nordreich und das Südreich und irgendwann wurde das Nordreich eingenommen, dann war das Südreich weg. Aber es waren ursprünglich mal verschiedene Stämme Israels. Die Leviten hatten kein Land, was sie bebauen konnten, wo sie Geld verdienen konnten. Denn die Leviten waren zuständig für die Arbeit im Tempel, für die Gottesdienste. Damals war das Volk Israel keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Also eben nicht die Herrschaft des Volkes, sondern die Herrschaft Gottes. Und die Leviten waren sozusagen die Vertreter, die diese Herrschaft ausgeübt haben. Das heißt, eigentlich haben die Leviten das Volk regiert. Das war der Plan damals. Und dieser Zehnte diente dazu, damit die Leviten versorgt sind. Weil die sich selber eben nicht versorgen konnten, weil sie Dienst im Tempel hatten. Das war der erste Zehnte. Der zweite Zehnte, der war für den gemeinschaftlichen Gottesdienst, für die verschiedenen religiösen Feste. Da gab es ja auch eine Menge, was beigesteuert werden musste. Und das war wieder 10%, was die Juden oder das Volk Israel beigetragen hat, damit diese Feste stattfinden konnten. Und dann gab es noch einen dritten Zehnten, der war aber nur alle 3 Jahre fällig. Und das waren Abgaben für Witwen und Waisen. Wir kommen also jetzt schon ungefähr auf 23%. wenn die Bibel im Alten Testament von der Zehnte spricht. Und wenn wir ehrlich sind, sind das alles eigentlich mehr Steuern als irgendwelche Spenden. Das waren Steuern, damit der Staat funktionierte. Das war alles schon noch, bevor es Könige gab in Israel. Und das war eine Form, wie das Volk, wie das Staatswesen funktionierte. Also eigentlich könnte man sagen, wenn die Bibel sagt, gebt euren Zehnten, heißt das, zahlt eure Steuern. Es ging noch weiter. Es gab noch so eine Art Gewinnbeteiligungssteuer, so könnte man das nennen. Die Felder sollten nicht bis zum Rand abgeerntet werden. Und sie sollten auch nicht, die Bauern sollten keine Nachlese betreiben. Denn das, was am Rand wuchs und das, was noch übrig war nach der Ernte, das war für die Armen. Die sind dann hinter dem Traktor sozusagen her, hinter dem Pflug und haben dann aufgesammelt, was übrig blieb. Und das war Absicht, das sollte so sein. Es sollte auch keine Nachlese in einem Weinberg geben. Ja? Oder wenn was runtergefallen war, soll das weggeräumt werden. Das war alles, wenn der Weinpächter oder Besitzer durchgegangen ist, dann durften die Armen durchgehen und sich das für sich, für ihren eigenen Bedarf holen, was sie brauchten. Also ich sage, eine Art Gewinnbeteiligungssteuer. Und dazu kommt dann noch die Anordnung Gottes, dass die Felder alle 7 Jahre brach liegen sollten, für ein Jahr. Ein sogenanntes Sabbatjahr. Das ist ja auch, da geht ja Geld verloren, wenn man so will. Heute haben die Menschen herausgefunden, dass das gar nicht schlecht ist, dass manche Felder mal zur Ruhe kommen, weil sie dann wieder mehr Erträge bringen können. Aber erstmal ist es Geld, was man geben muss. Aber all das, was so ungefähr 25% damals waren, so Pi mal Daumen, ist das, was das Alte Testament unter dem Begriff Zehnten meint. Und das sollten die Menschen geben. Es gibt zusätzlich, und das kannte Israel auch, noch ein zusätzliches Geben, ein zusätzliches Spenden, was dann auch den Begriff Opfern durchaus rechtfertigt. Das war dann manchmal auch ein Opfer, weil man, ja, das hat einen auch ein bisschen was gekostet. Ein Beispiel zum Beispiel, als die Stiftshütte gebaut werden sollte, der Vorläufer des Tempels, da brauchte es alle möglichen Materialien. Die war sehr kunstvoll, wo sollte das gemacht werden, da gibt es ganz, ganz genaue Anweisungen. Und dann haben die Menschen in Israel freiwillig Dinge gebracht. Die haben Schmuck gebracht, Ohrringe gebracht, Geldmünzen, Kleider und wirklich so reichlich gespendet, dass viel mehr nachher da war, als sie eigentlich brauchten. Das waren zusätzliche Spenden, die sie eigentlich so gegeben haben. Also das mal so zum Begriff der Zehnte, damit wir so ein Verständnis dafür bekommen. Wir merken aber, dass der Begriff, ja, wie viel soll man geben, ja, den Zehnten, das hat mit unserer heutigen Situation gar nichts mehr zu tun. Das passt in unsere Situation gar nicht mehr so gut rein. Das Neue Testament kennt oder erwähnt nur an 2 Stellen den Begriff der Zehnte und an beiden Stellen ist es eigentlich eine Art Steuer. Wo Jesus sagt, macht das, zahlt das. Zahlt eure Steuern. Und das Neue Testament selber in Bezug auf Geben oder Spenden kennt eigentlich eine andere Regel und die habe ich euch schon vorgelesen. 2. Korinther 9, Vers 6, ich sage es nochmal. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und in 2. Korinther 8, da erläutert Paulus das nochmal ein bisschen genauer. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss euer Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Und jetzt komme ich auf ein sehr gutes Beispiel über die Motivation des Gebens. Warum soll man geben? Und das Beispiel sind die Mazedonier. Mazedonien, das nördliche Griechenland und alles darüber, ist nicht das, was heute Mazedonien ist, aber die haben was gemacht. Und der Hintergrund war, ich sagte es vorhin schon, die Jerusalemer Gemeinde war in Not geraten. Die hatten keine Mittel mehr. Es war eine schwierige finanzielle Situation, auch zum Thema Essen und überhaupt alles. Die brauchten Unterstützung. Und Paulus war jetzt derjenige, der Spenden eingetrieben hat in den verschiedenen Gemeinden der damalig bekannten Welt. Und dann schreibt er über die Mazedonier: Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in einer anderen Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Freiwillig, großzügig und mit großer Freude. Das ist eigentlich die Einstellung, wie wir im Neuen Testament geben sollen als Christen. Ja, aber wie viel jetzt genau? Wir hätten so gerne eine klare Angabe. Das gebe ich und dann habe ich meine Schuldigkeit getan. Aber genau das ist eben nicht der Punkt, wie wir geben sollen. Es geht nicht darum, dass wir irgendeinen bestimmten Betrag haben und dann sagen wir, jetzt ist alles gut. Jetzt müssen wir nicht weiter darüber nachdenken. Jetzt sollen die gucken, wie die weiterkommen. Es geht um unsere Einstellung darum, was kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, Gutes tun. Es geht nicht darum, dass wir in Armut leben. Das hat Paulus hier sehr deutlich gesagt. Und ich habe auch schon vorhin versucht klarzumachen, wir dürfen gerne und ohne schlechtes Gewissen genießen, was Gott uns schenkt. Aber gleichzeitig gilt auch dieses Prinzip, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Aber jetzt solltest du nicht anfangen zu rechnen. Ja gut, wer reichlich sät, wird reichlich ernten, dann mache ich eine Rechnung auf. Ich gebe heute 100 Euro und demnächst werde ich irgendwann mal vielleicht von anderer Stelle 200 Euro zurückbekommen. Das lohnt sich. Und dann kann ich wieder Geld geben, dann kriege ich mehr zurück und irgendwann bin ich ganz reich. Das ist nicht der Punkt, das ist berechnend, so sollen wir nicht sein. Und das ist auch fast so ein bisschen wie Erpressung gegenüber Gott. Als wenn wir Gott irgendwie korrumpieren wollen. So, Gott, ich gebe dir, aber du musst dann auch das und das und so und so. Der Segen, den wir zurückbekommen, der kann vielfältig sein. Der kann auch zum Beispiel daran liegen, dass Gott uns Frieden schenkt. Frieden in unserem Herzen, Frieden mit anderen Menschen, dass wir in Frieden leben können oder auf andere Art und Weise. Es gibt sehr viel mehr Dinge, die ein glückliches Leben ausmachen. Ich kenne nicht so viele, aber ich kenne auch ein paar reiche Menschen, die mit ihrem Reichtum nicht glücklich sind. Überhaupt nicht. Die haben da mehr Probleme. Ich habe auch schon mal, das hatte gar nichts mit Christen zu tun, einen Bericht von jemandem gesehen im Fernsehen, der hat beschrieben, dass er krank wurde. Und seine Art war dann, dass er, fand nicht alles, aber das meiste seines Reichtums einfach weggegeben hat. Und der hat sich dann irgendwie einen Bauernhof in den Bergen gekauft, in Österreich oder so, und lebt da jetzt relativ zurückgezogen und einfach und sagte, er ist glücklicher als vorher in seinem Leben. Also es geht nicht darum, dieses Berechnende, ja Gott, ich gebe dir, damit du mir auch wieder was gibst. Aber wir dürfen eins wissen, Gott wird uns versorgen. Wenn wir diese Einstellung haben, ich gebe gerne, ich überlege, was kann ich tun? Ja, es geht mir gut, ich habe genügend, ich kann das Geld jetzt ausgeben, um noch irgendein Bild zu kaufen zu Hause. Eigentlich will ich das gar nicht haben. Ich könnte dieses Geld jetzt auch einsetzen, um dies und das zu tun. Das wäre richtig cool. Und Heidi hat das ja vorhin so ein bisschen erzählt. Es gibt manchmal so Augenblicke, dann gibt man was weg und das tut noch nicht mal weh, sondern man freut sich. Man kann damit was Großartiges, was Gutes tun. Denn einer der Namen Gottes ist Jahwe Jireh. Und das bedeutet, Gott ist mein Versorger. Das ist also nicht nur etwas, was Jesus tut oder was Gott tut, sondern es ist sogar sein Wesen. Es ist sein Name. Er versorgt uns. Er wird uns niemals im Stich lassen. Aber jetzt zum Schluss kommt das Beste. Normalerweise können wir eigentlich kein Geld mit in den Himmel nehmen. Das haben wir auch gelesen. Sammelt euch keine Schätze im Himmel, ja, wo der Rost sie fressen kann. Also ich habe mal gelesen, in 100 Jahren leben fremde Leute in deinem Haus, dein Auto ist Schrott. keiner erinnert sich mehr an dich, alles, was du hattest, interessiert keinen Menschen mehr. Ja, es gibt vielleicht noch ein paar Familienangehörige, die wissen, da war mal einer, da gab es mal Matthias Krebs als Vorfahre, aber die haben überhaupt keine Beziehung mehr dazu. Mein Geld ist weg, kann ich nichts mitmachen. Ich habe doch eine Methode gefunden, wie man sein Geld mitnehmen kann im Himmel. Indem man es weggibt. Indem ich Geld gebe, um damit Gutes zu tun, sammle ich mir einen himmlischen Lohn an. Auch da nicht, weil ich rechne. Aber es heißt, wir haben das auch gelesen, wir sammeln uns Schätze, ewige Schätze im Himmel. Und die bleiben für immer. Das heißt, ich kann das, was Gott mir hier anvertraut hat, kann ich sozusagen umwandeln in eine ewige Währung. Oder um im Bild zu bleiben, in ein himmlisches Bankkonto. Und das gibt Zinsen, das kann ich euch sagen. Da könntest du hier auf der Erde noch von träumen, die Zinsen, die Gott gibt. Da oben brauchen wir kein Geld mehr. Da brauchen wir was anderes. Da brauchen wir andere Dinge. Aber Gott gibt dann wirklich reichlich. Und wir können das mitnehmen. Wir können mit dem Geld, mit diesem schnöden Mammon, wie manche Leute sagen, können wir Gutes bewirken. Mein allerletzter Punkt, bei allem, was wir tun, wir sollten es in Liebe tun. Wenn wir geben, dann sind wir Gott am ähnlichsten. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Denn Gott gab uns seinen Sohn. Das Wertvollste, was er hatte, damit wir leben können. Das ist seine Art, wie er uns erlöst hat. Gott gibt gerne und wirklich großzügig. Und wenn wir Gott nachahmen, wir sollen ja Gott ähnlicher werden. Und wenn wir auch Gott geben, oder wenn wir anderen Menschen geben, dann sind wir Gott ähnlich, wenn wir aus Liebe zu Gott geben. 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und damit ist auch die Frage beantwortet, wie viel? Amen.